Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gili Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin und hallo. Wir haben heute jemanden hier. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich dich denn heute ansprechen?
Ich höre auf den Namen Heinz Loretta und du darfst mich heute als Heinz ansprechen.
Sehr schön. Heinz ist heute da. Und ich weiß das natürlich über Heinz, weil Heinz ist ein Freilege, wie wir schon heute darüber gesprochen haben. Heinz ist auch Teil des Arbeitsliebe-Netzwerks, was mich sehr freut. Und wir sind heute ist ganz besonders. Timothy und ich haben keine Ahnung, was passiert. Wir wissen nur das Thema. Es geht um Zuhören. Und das üben wir jetzt einfach mal. Normalerweise kommen solche spielerischen Elemente, Fragen etc. alles so von uns. Das machen wir heute einfach mal alles anders. Heute ist Heinz da und macht das mit uns und für uns. Bin selber gespannt.
Danke, dass ich hier sein darf erstmal.
Schön, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich total. Und ich habe mit Gelia darüber gesprochen, dass es halt Möglichkeit gibt, hier auch über Zuhören mal zu reden. Eine der unterschätzten Superpower, die wir hier so haben eigentlich. Und wir werden trainiert darauf, irgendwie zu, es gibt Rhetoriktrainings, Stimmtrainings und so weiter und so fort. Aber so wirkliche Zuhörer, wo es nur um Zuhören geht, ist tatsächlich ein bisschen anders balanciert, würde ich das einfach nennen. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach in eine Diskussion kommen und einfach locker darüber reden können. Und ich habe mal eine Frage an euch mitgebracht. Was glaubt ihr dann, wie wäre die Welt heute, wenn wir keine Schrift hätten, wenn wir alles mündlich überliefern müssten? Wie wäre die Welt heute?
Meine Assoziation ist, dass wir nicht so global aufgestellt wären, dass wir nicht so viel Wandel hätten, dass wir nicht so viel Innovation hätten, dass wir ganz viele Erfindungen einfach gar nicht hätten. Das Wissen wird ja dann nur mündlich übertragen. Wenn da mal jemand nicht gut aufgepasst hat oder sich das nicht gemerkt hat, dann wird es ja falsch weitergegeben, beziehungsweise entsteht vielleicht auch was anderes daraus. Ich glaube, dass wir sehr, sehr weit, wenn wir jetzt historisch zurückgehen würden, von der Jetztzeit, wie wir sie kennen, ich glaube, dann könnten wir nochmal so 200 Jahre mindestens abziehen davon. Mindestens.
Wahrscheinlich sogar mehr. Geht schon aus, ja. Das ist ein spannender Punkt, weil unser Wissen, unser ganzes Wissen laden wir ja aus in Medien wie das jetzt hier, also wie ein Video, wie Computer, die ganzen Daten, die werden alle praktisch schön abgespeichert und dadurch können wir die lesen, also zu uns nehmen, verarbeiten halt dementsprechend und das Sprechen ist dementsprechend, also wir lesen ja sehr, sehr viel an der Stelle und oder wir es ist in der Gesellschaft vielleicht auch mehr anerkannt zu sprechen. Ich meine, was für privilegierte Situation habe ich hier zu sitzen irgendwie und mit euch zusammen zu sein und zu reden und dass ihr mich dazu dem Thema auch eingeladen habt. Und das ist natürlich in vielen, vielen anderen Leuten vielleicht gar nicht möglich an der Stelle. Das ist so, wenn wir das alles nur mündlich übergeben würden, müssten wir viel mehr zuhören. Das würde die Kompetenz des Zuhörens viel, viel mehr stärken. Und wir würden vielleicht, um sicher zu sein, dass wir nichts verpassen oder dass wir vielleicht auch nichts falsch verstehen, würden wir wahrscheinlich in den Modus kommen, wenn wir über Zuhören reden oder aktives oder zugewandtes Zuhören heutzutage unterwegs sind, dass wir dann diese Themen halt dann dementsprechend hinterfragen, abfragen. Das ist ein bisschen anders als dieses Konsumieren und Sprechen. Ne? Und wie ist das denn bei euch, wie mit Zuhören, wenn ihr unterwegs seid?
Zuhören hat aus meiner Sicht auch die Bedeutung, ne, im Diversity-Kontext beispielsweise, wer wird hier eigentlich gehört? Wer ist überhaupt da? Wem kann ich zuhören? Wer hat besonders laute, kräftige Stimmen? Und das meine ich nicht körperlich, sondern tatsächlich gesellschaftlich verortet. Das ist der eine Punkt, der bei mir immer wieder Relevanz hat. Ein anderer Punkt ist auch in Teamkonstellationen, wenn ich über Teamdynamik spreche und da auch versuche zuzuhören, auch zu verstehen. Und ganz oft bin ich ja Dolmetscherin. von verschiedenen Positionen, Interessen heraus, um da zu gucken. Also ich meine nicht, dass ich eine andere Sprache spreche oder verstehe in dem Sinne, sondern eher dieses Spiegeln von außen. Was habe ich jetzt gehört, was die andere Person aufgrund der Beziehung vielleicht anders gehört hat? Und das ist, glaube ich, so, das sind die zwei Punkte, die am häufigsten für mich relevant sind im Arbeitsbezug, glaube ich. Es würde noch mehr einfallen, aber die ist so wow.
Ja, ich merke jetzt schon, wie mein Hirn gerade so rattert. Ich mag beide Beispiele. Ich muss da jetzt, und das mache ich jetzt einfach ganz ehrlich zugeben, dass ich das Zuhören lernen müsste. Das ist nichts, was mir als Kind als irgendwie Stärke mitgegeben wurde. Ich war ein Talker und war sehr, sehr viel am Sprechen und hatte bis heute immer noch eine hohe Mitteilungsbedürfnis, so würde ich das nennen.
Hattest du denn die Möglichkeit, wenn Erwachsene sich unterhalten haben, mitzureden?
Und das ist, glaube ich, weil bei uns zu Hause, zumindest in meiner sehr frühen Kindheit, galt auch dieser unsäglichen Regel, Kinder, children should be seen and not heard. Auf Deutsch kriege ich das gerade so nicht hin. Und ich bin jetzt kein Psychologe, weiß jetzt nicht, wie, ich könnte da, glaube ich, ganz viele Zusammenhänge gerade entdecken. Aber das war so das Erste, was ich dachte. Das Zuhören kam mir nicht natürlich. Das war was ich gelernt habe und ist immer von zwei Dingen abhängig. Die Rolle, in der ich mich gerade befinde, und die Information, nach der ich gerade suche.
Mhm. Ja.
Wie kamst du denn zum Zuhören jetzt als Thema?
Das ist spannend. Ich gebe ja Feedback-Workshops und bin ja auch Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Und in dem Rahmen, in verschiedenen Situationen, gibt es halt Übungen, die halt dazu führen, dass man auf einmal zuhören muss. Und wenn du als Trainer vorne stehst und deine Teilnehmenden auf einmal sagen, boah, das ist ja total schwierig zuzuhören, ich switch die ganze Zeit, ich bin schon wieder bei meiner Einkaufsliste oder bei irgendwas anderem, oder ich hatte auch die Aussage schon, das interessiert mich einfach nicht in Workshops. Und da bin ich als Trainer, wenn ich vorne stehe, das hat mich total irre gemacht. Ich bin total erschrocken, auch über meine Vehemenz, die ich hatte. Weil auch bei Online-Meetings, wie diese Corona-Lockdown war, und Leute irgendwas anderes machen, nicht zuhören. Man sieht, dass sie was anderes machen und dann aber diesen Anspruch hat, da kommen wir auch zu diesem Machtaspekt. Hallo, ich bin hier die Fachkompetenz, du hast mir gefälligst zuzuhören oder ich wurde dafür eingekauft und bitte hört mir doch zu. Und was man da alles versucht hat, irgendwie scheitert, um da irgendwie reinzukommen, um da ein Interesse zu machen. Und über dieses Feld, über die Trainings, als auch über meine Selbstbeobachtung, bin ich dann halt irgendwann gekommen, auch wieder so, okay, was ist das denn mit dem Zuhören? Das ist so selbstverständlich. Wir nehmen das alle so, ja, ist doch klar, zuhören. Ist doch normal. Kommt irgendein Audiosignal an mein Ohr, weil wir Luft als Medium haben. Naja, und dann gibt's schon das erste Thema. So gesagt, ist noch nicht gehört. Also wir haben natürlich dann Menschen teilweise, die halt Schwierigkeiten haben zu hören. Was machen wir denn damit? Genau.
So wild.
Genau, wie du. Genau. Und dann das heißt, dass das Signal, das ist ja der erste Schritt, wenn wir diese ganze Prozesskette uns angucken, der erste Schritt, der dann schon störanfällig ist. Ja, und dann haben wir im zweiten Schritt die Verarbeitung. Das heißt, das Signal, was im Gehirn dann verarbeitet wird, das muss dann nicht zwingend direkt auch genauso gehört werden. Also ganz zu schweigen, wir haben ja Umgebungen. Jetzt sitzen wir hier in einem ziemlich ruhigen Raum. Aber wie wäre das, wenn wir jetzt in einem Café wären oder wenn wir in einer lauten Mensa wären? Und dann ist davon, gibt es viele Menschen, die dann Schwierigkeiten haben, zuzuhören. Die können das nicht. Die müssen sich super konzentrieren. Und wenn die dann auch noch emotional angeschränkt sind oder Schwierigkeiten in anderer Weise haben oder sich nicht wohlfühlen, dann fällt den Menschen das halt unglaublich schwer. So, und das ist erstmal nur der Part. Und dann, selbst wenn das Signal ankommt, kann ich mich immer noch fragen, interessiert mich das überhaupt? So ist, oder ist mir das vollkommen egal, was da gerade erzählt wird? Und wie gesagt, ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe geguckt, wo habe ich denn die Phasen, wo mich das nicht interessiert? Was hat das denn mit dem Sprecher zu tun? Was hat das mit dem Umfeld zu tun, mit dem Thema? Oder ein Schmetterling fliegt vorbei und ich bin auf einmal irgendwie abgelenkt und kann nicht zuhören. Kennt ihr das auch?
Also ich habe ganz, ganz viele Impulse gerade. einerseits dieses, ne, das merke ich dann auch bei mir, wenn ich dir zuhöre, ne, manchmal habe ich auch dieses, ah, ich höre dir jetzt zu, damit ich selber was sagen kann, weil ich habe was beizutragen, weil es ist ja auch eine Unterhaltung. Das begegnet uns, glaube ich, allen immer wieder mal, auch in unseren Arbeitskontexten. Ich möchte ein paar Dinge aufgreifen. Einmal das mit Neurodivergenz sprichst du im Prinzip an, ne, dass manche Menschen, die auf diesem sehr großen Spektrum von Neurodivergenzen sind, eventuell stark ablenkbar sind. Ich gehöre da mit auf dieses Spektrum. Und ich, na, weil du das Beispiel brachtest, was wir in einem Café oder in einer lauteren Umgebung, alleine weil ich einseitig taub bin, ist es für mich super anstrengend, dann zuzuhören, weil ich nicht so gut zuhören kann im Sinne von, woher kommt das Geräusch? Und für mich ist es aber auch anstrengend, aufgrund der Neurodivergenz Dinge auszublenden, die um mich herum passieren. Also ich höre dir dann zu, vor allem, weil ich Lippen lesen kann. Das ist sehr praktisch. Allerdings höre ich auch am Nachbartisch mit. Und das macht es irgendwie schwieriger.
In dem Kontext, also natürlich fühle ich mich gerade erinnert an, also zum Thema Neurodivergenz und wo ich mich da auf welchem Spektrum befinde, kann ich noch gar keine Aussage tätigen. Das ist alles so im Prozess gerade, wo ich aber auch merke, das spielt eine Rolle. Die Verbindung, die ich da ganz stark habe oder hatte, als du gesprochen hast, ist zum Thema chronische Erkrankungen, weil ich eben mit Clusterkopfschmerzen schon mein Leben lang zu tun habe. Und auch da merke, wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, seit neuestem, das Gespräch hatten wir schon privat ganz oft, dass ich das Zuhören fast quasi unterbinden muss, dass ich mit Ohrstöpsel oder Loops oder irgendeine Form von Kopfhörer mich bewege, weil plötzliche Sirenen oder plötzliche Töne sofort Schmerzen bedeuten. Und das gilt auch in manchen Stimmbereichen.
In Stimmbereichen im Sinne von hohe, tiefe Stimme?
Genau, das konnte ich noch nicht wirklich identifizieren. Okay. Aber es gibt scheinbar eine bestimmte Stimmfrequenz, nenne ich es jetzt mal, ohne dass ich da jetzt Experte bin, die für mich auch Schmerz bedeutet.
Ich mache noch den Impuls, den ich vorhin hatte. Du hattest angesprochen, ne, dass wenn Menschen Dinge tun und praktisch abgelenkt sind, indem sie was schreiben, malen, assoziiere ich jetzt da rein oder interpretiere ich. Ich nehme es eher andersrum wahr, dass wenn ich persönlich, aber auch Menschen in meinem Umfeld sich mit Dingen beschäftigen, Fidget Toys, ich lege immer in meinen Trainings Fidget Toys aus. Also Dinge, so Stimming Toys können auch manche dazu sagen, dass wenn ich mich beschäftige mit etwas, dass es oftmals, nicht immer, einfacher ist zuzuhören. Ich habe das selbst in meinem Studium gemerkt, dass eine Professorin hatte mich darauf angesprochen, dass ich nebenbei immer Dinge getan habe. Entweder habe ich gekritzelt oder ich habe irgendwas aufgeschrieben oder also jetzt nicht mitgeschrieben, was die Person gesagt hat, sondern tatsächlich andere Dinge gemacht. Und das heißt nicht, dass ich multitasking kann, überhaupt nicht. Okay. It's a lie. Sondern ich konnte mich besser konzentrieren, wenn ich etwas gemacht habe, was jetzt nicht meine komplette Aufmerksamkeit gefordert hat, sondern einfach mich so ein bisschen in so eine Routine reingebracht hat. Etwas, was eher so automatisch nebenbei läuft.
Es gibt Studien, die sagen 3:1. Das heißt, Sprechen ist 3-mal langsamer, als unser Denken eigentlich ist. Das heißt, wir haben, deswegen klappen auch so Coaching-Sachen, weil wir können uns ja selber beobachten, während wir in einem Gespräch sind, was passiert da, oder halt auch andere Sachen machen. Also deswegen ist eine der Erklärungen ist, warum auch diese Abweichungen dann passieren, dass dann Leute tatsächlich anfangen, über andere Sachen nachzudenken, weil die Gehirnkapazität einfach auch da ist. Und wenn das Thema nicht total emotional für die Personen, die zuhören, relevant sind, oder aber auch, dass also das Thema etwas Neues ist oder emotional Verbindung aufgebaut werden kann, ist es halt so, dass dann halt diese Kapazitäten frei werden und man dann halt anfangen kann, vielleicht was zu machen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie das ist mit dem Thema, was du gerade beschrieben hast. Das müsste man da nochmal nachschauen. Genau. Also wir hatten jetzt diese Selektion, also die Information kommt im Gehirn an. Wir entscheiden dann für uns, ist das relevant, ist das nicht relevant? Wenn es nicht relevant ist, hören wir einfach nicht zu. Wenn wir aber jetzt in
in Firmen zum Beispiel sind, wo es erwartet wird, dass man zuhört, oder so ein ehemaliger Trainer oder Moderator, wie ich das war, dann hinkommt und dann, okay, ich muss dem Heinz zuhören irgendwie, dann baut man halt ein Machtgefälle auf. Und das heißt, die Leute tun dann so, als ob sie zuhören. Und eine Sache, die mir wichtig ist in den Trainings auch zum Zuhören, ist dann zu sagen, naja, wenn du diesen Zustand erreichst, dann sei doch so, dann mach das Publikum, versuch das auch zu kommunizieren und sichtbar zu machen. Gehe für dein Bedürfnis im Zweifelsfall. Und da fängt es halt an, wenn wir über Organisationsentwicklung oder halt Teamentwicklung reden, da wird es dann halt schwierig, da wird es halt ultra komplex, weil psychologische Sicherheit ein Thema ist und die ganzen Machtgefälle, die wir dann vielleicht auch haben oder halt auch vielleicht auch Scham damit verbunden ist und so weiter und so fort. Naja, und dann kommt halt der nächste Punkt. Okay, wir haben etwas gefunden, wo wir dabei sind. Dann kommt der nächste, ich bin bei der systemischen Kommunikationsschleife im Übrigen.
Ah.
Also deswegen mache ich hier diese Bewegung. Und dann im nächsten Schritt ist dann halt, okay, was ist die Information eigentlich? Ich verarbeite die Information und baue dann am Ende des Tages eine Reaktion darauf aus, plane die und gebe dann wiederum meine Message. Und das, was du ja oder was wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, war dann so die Impulskontrolle. Mhm. So. Und das, was du sagst, kenne ich auch so gut.
Ja.
Diesen Moment, wo man dann, ich will jetzt auch rein, so dieses, ich will was dazu beitragen.
Als du gerade darüber gesprochen hast, dass Menschen auch so aussehen können oder transportieren können, dass sie gerade nicht in der Lage sind, zuzuhören. Ich habe mich gerade gefragt, wie sehe ich wohl dann so aus in so einem Moment?
Ich würde sagen,
ja? I wanna know, definitely. Lass uns das Gespräch mal haben. Und was ich sehr mochte, war dieser Satz eben, das könnte man transparent machen. Also ich könnte ja in solchen Fällen irgendwie sagen, ich bin gerade nicht in der Lage zuzuhören. Ich brauche, damit ich zuhören kann, vielleicht das und das und das.
Ich habe eine Anekdote dazu, wenn du die hören möchtest, aus einem ganz anderen Kontext, die ich sehr liebe. Seit Jahren trage ich sie mit mir rum und erzähle sie immer wieder mal, weil ich sie so bezeichnend dafür finde. In einem meiner vorherigen Arbeitsleben war ich ja in der Sozialtherapie tätig und mit PatientInnen vor Ort. Wir haben unterschiedlich interdisziplinär auch zusammengearbeitet. Somit hat eine Psychologin auch oftmals die gleichen PatientInnen gehabt wie ich. Und wir waren im selben Zimmer. Ich war allerdings bei einem anderen Patienten. Sie war in dem einen Bett. Und ich habe aber mitbekommen, was sie tut. Und der Patient von ihr, der war auch mein Patient, aber halt nicht in diesem Moment. Und ich mochte ihn und ich kannte ihn. Und er konnte aber nicht Lautsprache sprechen. Also er war kognitiv voll da, aber er konnte nicht Lautsprache sprechen, weil er eine Trachealkanüle hatte, die geblockt werden musste. Das heißt, er konnte nicht Stimme konnte nicht transportiert werden, weil die Luftwege blockiert waren sozusagen. Auf jeden Fall war das der Job der Psychologin zuzuhören, weil alle gesagt haben, so der bräuchte immer irgendwie jemanden zum Sprechen, weil es eine belastende Situation ist. Ich war also in dem einen Bett, habe so ein bisschen mitbekommen, was sie da macht. Und er hat erzählt, so und ich habe immer so ein bisschen geguckt. Und ich kann ja Lippen lesen, habe ich gerade schon erwähnt. Das heißt, ich konnte durchaus verstehen, was er sagt, nur die Psychologin nicht. Und er hat dann irgendwann mit den Lippen geformt, du hast doch keine Ahnung von dem, was ich gerade sage. Du verstehst kein Wort. Und ich müsste so lachen und sie, aha, aha. Das war ein Moment von, sie hat so getan, als ob, weil sie dachte, es ist jetzt ihre Aufgabe zuzuhören. Und sie konnte aufgrund dieser Professionalität oder der angenommenen Erwartung einfach nicht zugeben, dass sie nicht verstanden hat.
Wobei jemand im Raum gewesen wäre, der hätte zuhören können oder zusehen in dem Fall. Das ist ja das Signal. Ich meine, das ist ja das, wenn wir über Gebärdensprache reden, das ist ja das Gleiche. Ich meine, dass wir transformieren in ein anderes Medium und dann ist es halt das visuelle Medium. Und das ist hoch, ich bewundere diese Menschen unglaublich dafür, was das bedeutet, diesen anderen Weg zu gehen und dementsprechend und dann auch wieder eine Stimme zu haben am Ende des Tages.
Oh, da will ich gerne reingehen. Und bewunderst du auch Menschen, die dreisprachig aufgewachsen sind oder eine Sprache können, verstehen, die du nicht sprichst?
Ja.
Okay. Also machst du dich nicht den Unterschied von, das ist jetzt Gebärde zu einer anderen Sprache?
Nö. Okay. Nö, es ist für mich einfach eine andere Sprache, genau.
Wir können ja nochmal den Prozess weitergehen, das rausspringen. Und dann komme ich jetzt, ich habe ja auch ein kleines, ich habe eine kleine Übung mitgebracht.
Ja, yes. Spielerisches Element, richtig?
Das ist das spielerische Element, was ihr haben wollt. Das
fehlt heute nicht.
Nein, das fehlt nicht. Ich wurde darauf vorbereitet, dass es ein spielerisches Element gibt. Und ich hatte gesagt, naja, es ist eher eine Übung tatsächlich. Und diese Übung, es gab einen Psychologen, der ist leider schon verstorben, der Thomas Jordan heißt der gute Mann. Thomas Jordan hat ganz viele verschiedene, also Schüler von Carl Rogers, so, genau wie viele andere halt auch, humanistische Psychologie. Und er hat halt dementsprechend sich mit dem Thema unterhalten, wie hören wir eigentlich zu? Und es geht genau um den Moment, wenn wir reinspringen, um diesen einen Moment. Da passiert was mit uns. Das heißt, wir haben aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, unser Rucksack ist halt voll und wir haben irgendwelche Punkte, die uns dann sagen, Momente, wo wir sagen, oh, da springe ich jetzt rein. Und dann verhalte ich mich aber auf einmal nicht mehr, wie ich vielleicht auch sonst unterwegs bin, sondern ich werde in eine bestimmte Person komme ich dann. Und er hat halt 12 Personas definiert, die nennt er halt auch Kommunikationssperren, die dazu führen, dass wenn wir dann in den Moment reinspringen, praktisch die andere Seite so ein bisschen vom Kopf stoßen, vielleicht sogar emotional und sauer machen. Mhm. Weil es halt dazu führt, dass also für mich ist Zuhören übrigens ein aktiver Prozess, wie wir ja schon wissen, okay, Fokus, aber es heißt halt auch, wenn was gesagt wurde, dass ich das halt auch verstehe. Also, dass ich dann nachfrage und sage, meinst du das so und so? Kann es sein, dass dir das und das wichtig ist? Und genau darauf basiert das. In vielen Fällen gibt es dann diesen Punkt, wo wir dann reinspringen und dann sagen, ah ja, das kenne ich, das hatte ich auch mal irgendwie. Und anfängt oder zu sagen, oh, das tut mir jetzt aber leid, dass dir das und das passiert ist. Aber wollen wir nicht irgendwie doch mal Fußball spielen oder irgendwas? Also ablenken, weil wir damit nicht umgehen können. Genau, und er hat halt diese 12 Kommunikationssperren entwickelt oder die Idee gehabt, kann man vergleichen mit vielleicht auch mit dem inneren Team von Schulz von Thun, der halt dann auch sagt, okay, du hast eine reichhaltige Vielfalt. Er hat die ein bisschen stereotypisiert und das würde ich gerne mit euch in einer ganz kleinen Übung mal spielen.
Na, willst du spielen?
Ich habe halt Karten mitgebracht und diese Karten...
Ich bin sehr gespannt.
Ja, also diese Karten sind halt dementsprechend... entsprechend halt diesen, das sind 12 Karten, wen wundert's? Kommunikationssperren. Genau, und ich würde euch bitten, jeder von euch mal 3 zu ziehen und noch nicht hinten drauf zu gucken.
Also die Bilder für die Menschen, die zuhören und uns nicht zuschauen, die Karten haben ja sehr schöne.
Die können wir auch verlinken. Ich kann die auf meiner Webseite, stelle ich die zur Verfügung. Die kann sich jeder selber ausdrucken und dementsprechend auch das mal ausprobieren.
Hast du dann auch, Heinz, hast du auch 3 Karten?
Ja, ich hätte jetzt nämlich die 3, die übrig sind dann.
Es bleiben sogar noch mehr übrig. Wir sind ja.
Genau, nehme ich auch 3. Ja, was spricht euch an den Bildern an?
Also nichts Bewusstes, muss ich sagen. Es war schon, okay, das Bild spricht mich an. Ich kann damit was anfangen. Erinnert mich an irgendwas, was ich mal erlebt habe. Ich habe insgeheim, glaube ich, gerade probiert, einen Titel für diese Karten zu finden. Wie würde ich das jetzt nennen, was ich da sehe? So bin ich so vorgegangen. Also irgendwie so Erlebnisse, Erinnerungen.
Ich bin absolut nur neugiergetrieben rangegangen, weil ich wissen wollte, was sich hinter dem Bild verbirgt. Und hier ist ein Spielbrett drauf, zumindest interpretiere ich das als. Hier sehe ich als Spielkind. Bin da natürlich sofort drauf angesprungen und bin einfach neugierig.
Genau. Die Idee ist jetzt, also wenn ihr mögt, dass jeder von euch und ich auch natürlich eine kleine Geschichte teilt. Ihr nehmt euch dann eine Karte, lest euch die Persona, die dann ist, dazu mal lest ihr euch durch und antwortet mir oder macht das am besten als erstes. Ihr sucht euch eine Karte aus, ich erzähle dann meine Geschichte. Ihr lest euch kurz die Persona durch und wenn ihr eine Idee habt, dann antwortet ihr mir gleich mal aus dieser Haltung heraus. Das Spiel geht darum, am Ende des Tages, das sind Anteile, die wir alle haben, diese praktisch erstmal auch mal aktiv nach oben zu holen, aktiv zu leben um vielleicht dann irgendwann ein Antennchen dafür zu haben, ah, ich bin gerade wieder in der und der Persona unterwegs. Nichts anderes geht's hier. Es ist nur ein bisschen üben, auch ein bisschen, man darf jetzt auch unkorrekt sein. Das ist auch ganz schön.
Du erzählst eine Geschichte.
Ich gebe euch gleich eine ganz kurze Story. Dann habt ihr auch eine Idee, in welchem Umfang das ist. Und vor 3 Monaten habe ich mein Fahrrad unten am Geländer an der Düssel in Düsseldorf geparkt. Und über Nacht wurde komplett mein Fahrrad, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wurde geklaut.
Hast du schon direkt die Polizei angerufen? Und weißt du, dass da auch die Möglichkeit besteht, das Fahrrad zu versichern? Da gibt es so eine Nummer, die eingraviert werden kann. Und da kann natürlich auch dementsprechend alles, was so mit dem...
Stoff. Genau. Nicht, man kann auch Stoff sagen, wenn es reicht. Danke. Mach du erstmal.
Alter, bist du dir sicher, dass du dein Fahrrad richtig beschlossen hast? Also ich glaube, du bist bestimmt, war da irgendwas dazwischen. Das hast du bestimmt falsch irgendwie angeschlossen.
Ja.
Vielleicht. Ja. Oh, ne? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das nicht
hast? Das ist tatsächlich eine Rolle, die mir immer wieder mal begegnet, wo ich so viel Widerstand verspüre. Das ist auch etwas, wo ich dann direkt sage, das hatten wir vorhin auch, ne? Dass ich dir sage, also ich brauche gerade gar keine Lösung. Ich brauche nur einen Moment zum Nachdenken. Also du hast schon direkt gespürt, wer das wahrscheinlich ist, weil du die Karten auch kennst.
Also am Ende, nee, also da waren ganz viele Pläne, die direkt kamen, was ich alles tun kann. Also wird es wahrscheinlich jemand sein, der mir Ideen schenkt und eigentlich bei sich ist und nicht bei mir, sondern du nimmst die Sachen auf und machst sie, das egozentrische Empathie nenne ich das tatsächlich. Das ist eine ganz spannende Idee. Da gibt's, das heißt, du bist empathisch mit mir, aber gehst sofort in deine, wenn mir das passieren würde, dann würde ich das und das und das und das und das machen und das gibst, schenkst du mir dann wiederum. Was aber dazu führt, dass mir so,
Die Helferin steht.
Die Helferin, genau, ja.
Ah, ja, da ich mich dann meine Karte möchte.
Nee, ich auch.
Nein, ich habe mir aber, wenn ich ganz ehrlich bin, lässt ja das Bild schon sehr gut darauf, hier ist ein Richter zu sehen. Insofern wusste ich, glaube ich, oder zumindest hatte ich die Annahme, was da kommt. Und das ist keine Rolle, die mir liegt, noch fühlt sie sich gut an. Und ist eine Rolle, die ich ganz oft im Führungskontext aber erlebt habe. Als ich selber noch kein Führungskraft war, sondern in unterschiedlichen Arbeitskontexten unterwegs war, wo ich immer dachte, so, warum bin ich immer an einem schuld? Also wie funktioniert das gerade hier oder was passiert hier eigentlich gerade? Ich schildere so ganz sachlich eine Situation. Am I responsible for everything, always?
Am I the villain?
Am I the villain? Ja, genau. Also da war ich gedanklich.
Und dann kommt das Thema Zuhören. Mhm. Na, jetzt gehen wir mal über Führungskräfte, Feedback und Zuhören. Das heißt nicht hingehen, ich will keinem Führungskraft irgendwas sagen, was sie tun soll. Aber am Ende ist es so, wenn wir miteinander reden und es kommt jemand und haut so drauf. Es wäre einfacher zu fragen, okay, was brauchst du? Okay, danke für deine Beschreibung. Was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, die helfen würden in der Situation, dir vielleicht auch die Sicherheit zu geben, auch mit dieser Situation umzugehen.
Ja, mag ich sehr. Ich glaube, das Beurteilen, Bewerten, ein Teil von Führung ist, in dem Fall, ob das ein Urteil sein muss, ob es sich schuldig anfühlen muss, das wäre ein Thema bei mir, ne? So, wo ich denke, Schuld muss nicht immer transportiert werden.
Schuld ist vor allen Dingen, also ich bin ja Trainer für gewaltfreie Kommunikation und Schuld-Charme-Prozesse, das sind Riesenthemen, die natürlich darauf, also Bedürfnisse, die dahinter liegen und so weiter und so fort, die kann man ergründen, da kann man dran arbeiten. Natürlich in einem Organisationskontext, wo es alles total schnell geht, wo alles sofort funktionieren muss, sehr viel Stress existiert, ist auf die empathische Ebene zu kommen, auf die echte, nicht auf die egozentrische, total schwierig. Weil die Empathie lässt ja auch direkt nach, wenn man irgendwie Angst hat oder hohe Emotionen empfindet, Stress empfindet, macht ja auch deine Empathie dicht. Kannst du gar nicht mehr empathisch sein. Wollen wir noch eine machen? Wer teilt eine Geschichte? Ich mach diesmal mit.
Wow, sehr schön. Dann teile ich jetzt einfach eine Geschichte. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich Fangen in einem Schuhladen gespielt und bin gegen ein Schuhregal gerannt und habe mir meine Wange durchbohrt.
Aber?
Mit 18 hätte ich es weglasern lassen können.
Ja, das macht man ja auch nicht. Man läuft ja nicht im Laden rum. So, wo sind deine Eltern gewesen? Wieso hat da niemand auf dich aufgepasst? Und überhaupt am Ende des Tages, wieso ist dieses ganze Regal so gebaut, dass man sich da ein Loch irgendwie in die Wange bohren kann?
Okay. I don't like this.
Ja. Ich glaube, ich wäre jetzt bei... Aber Mensch, Gini, das muss dir doch klar gewesen sein, wenn du losrennst in so einem Laden, wo doch so Regale sind, dass das passieren kann, dass du dich irgendwie da verletzt.
Gibt es da insgesamt auch nette Karten? Nein.
Das ist total spannend. Es gibt eine nette, warte, die kann ich auch direkt mal machen. Das ist die hier. Achte, fühl mal rein. Oh, das tut mir aber leid.
Das gibt's zu nett.
Das ist aber traurig. Ich hoffe, dass du direkt ein Pflaster bekommen hast. Und
ich bin direkt in die Notaufnahme gekommen.
Die Trösterin, die Beschwichtigerin. Ja, das ist eine. Also ich hatte gerade den Moralisierer, dann gibt's den Ablenker. Boah, das ist total krass, was du da gerade erzählst. Aber hier diese ganzen Video-Equipment, das ist ja fantastisch. Fühlst du dich auch bestimmt ganz toll mit?
Genau, ne? Ablenkung, genau. Ist Ablenkung dann auch sowas wie One-Rapidism? Also ich war gerade, als du angefangen hast, so bei, oh nee, das klingt voll schlimm, aber als ich 6 war, hatte ich einen Unfall.
What aboutism?
Genau.
Okay. Das ist dann, du gehst dann, das geht auch in diese Richtung, dieser empathischen, du bist schon empathisch, du nimmst das auf, aber du beziehst alles auf dich und nicht der anderen Person, die hat gerade eine Geschichte geteilt, die wirklich schlimm war. Mhm. So, und wir waren mit diesen Karten, bist du halt, egal welche, wie toll die auch hier in Karten. Es ist total schlimm, weil natürlich ist sowas wie beschwichtigen oder helfen. Du hattest doch die Helferin. Mhm. Das wird ja, ist ja so ein Standard. Auch wir müssen helfen. Tatsächlich ist aber, vergessen wir beim Helfen oft, dass da jemand gerade in Not ist, vielleicht eine unter andere Unterstützung braucht. Da ist es dann viel besser, vielleicht zu fragen, hey, was brauchst denn du?
Ich war jetzt gerade neugierig und finde es witzig, dass ich auf die Neugierige hier treffe.
Ja,
und interessant ist, dass diese Personas haben ja auch immer etwas Positives. Mhm. Ne? Also ich habe gerade so, gibt es auch was Nettes hier? Und dann kannst du ja mit der sehr fürsorglichen Person. Allerdings die Beschreibung darauf, die ist eine absolute Übertreibung. Das heißt, wenn ich neugierig bin, ne, in unserer Haltung als coachende Person beispielsweise, sind wir auch neugierig. Ich bin von Neugierde getrieben. Das, was hier draufsteht, ich lese mal vor, die Persona verwechselt Anteilnahme mit Neugier und verwandelt das Gespräch in ein Interview. Das ist natürlich eine absolute Übertreibung. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Erforschen wollen, dann eher ein Verhör wird.
Ja, na, also Neugier, wenn du im Wertequadrat runter definierst, die Übertreibung davon ist halt grenzenlos, also wie nennst du es, übergriffig dann gegebenenfalls. Ne? Hier gibt es auch sowas wie einen Analytiker. Oh, was genau ist dann passiert? Welche Schuhe hattest du an? Wie sah das Regal aus? Weißt du, dann kriegst du die ganze Zeit solche Fragen gestellt.
Hier auf meiner Karte steht Zuspruchgeberin. Mhm. Ich dachte, ach cool, positiv, krieg ich hin. Und dann erster Satz, diese Person nutzt oberflächliches Lob, um eine emotionale Distanz zu wahren.
Ja. Herr Jordan war halt Psychologe. Er hat das in Führungskräften gemacht, er hat das in Familien gemacht, er hat das in Lehrer-Settings gemacht. Er hat für jede dieser Bereiche, er hat auch noch ganz viele für andere, da ist noch viel, viel mehr drumherum mit dem Herrn Thomas Jordan. Hat 3-mal ist er nominiert worden für den Friedensnobelpreis tatsächlich. So wusste ich auch vorher nicht irgendwie. Erst wie ich mich mit dem ganzen Kram angefangen habe zu beschäftigen. Das ist ein super spannender. Und der Familienrat ist eigentlich das berühmteste Buch von ihm.
Sogar.
Genau. Und er ist einer er hat eigentlich das Active Listening, also das aktive Zuhören. Carl Rogers hat das zugewandte Zuhören genannt, praktisch auch so salonfähig gemacht. Und das wird halt im Organisationskontext kann man das anwenden, im privaten als auch im schulischen Kontext. Das ist total spannend.
Wie könnte das denn im Schulkontext aussehen? Wie könnte das genutzt werden?
Also es geht ja in erster Linie darum, erstmal für sich rauszukriegen, wo habe ich die Anteile in mir. Also es ist tatsächlich so, da muss man sich, das geht nicht darum, um jemanden ein Label aufzudrücken oder sich dafür zu schämen. Diese Anteile, die lernen wir. Wir sehen das, wenn wir uns, Sherlock Holmes angucken, lesen, und dann haben wir den Analytiker, der sich das alles durchdenkt, oder vielleicht irgendeine Heldengeschichte sehen und der ist dann halt eher moralisierend. Also wir haben ja um uns herum das. Und in der Schule ist es dann so, dass wenn ich mit den Trainings in die Schule gehe, dass ich dann halt für die Lehrer praktisch Ganztagesworkshops oder mehrtägige Workshops gebe, dann halt um solche Sachen halt dann auch zu lernen, also zu üben. Genau diese Übung, die du hier siehst, mache ich letztendlich nur viel länger und ausführlicher. Wir haben jetzt hier nicht die ganze Zeit viel mehr Reflexion. Ich hätte viel mehr Fragen noch an euch, die ich jetzt leider jetzt keinen Raum finden. Der Jordan hat das an der Stelle wohl gesagt, da ist so eine Kompetenz, dass wenn ich eine Ich-Aussage mache, von dem kommen übrigens auch die Ich-Aussagen, wenn ich eine Ich-Aussage mache, merke, dass die andere Seite das irgendwas mit der macht, dass ich dann halt wirklich hingehe und dann in den aktiven Zuhörmodus gehe. Und tatsächlich, wir haben in den Trainings gibt es eine ganze Reihe von Übungen für aktives Zuhören auch. Ich habe sowas wie ein Active Listening Chain. Was ist denn so? Das heißt, ich erzähle was und der Nächste, bevor er was erzählt, muss dann erstmal das wiedergeben, was ich vorher gesagt habe. Das ist so der einfache Einstieg. Und ich kann nur sagen, wir haben Teilnehmende gehabt, die schon da irgendwie nah an der Verzweiflung waren. Das muss geübt werden. Und tatsächlich dann halt auch solche Übungseinheiten praktisch dann neben den Kursen halt auch dann zu etablieren. Das muss geübt werden.
Wenn es eine Übung, der ich nie besonders erfolgreich war.
Dann kannst du jetzt mal beweisen, ob du heute zugehört hast.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Was hast du gehört?
Ich fange mal mit dem, was ich eben gehört habe. Das ist irgendwie so das, was noch sehr präsent war, war der Satz, das sind Dinge, die haben wir gelernt, als du eben meintest, ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern und wie hilfreich diese Rollen auch sein können, um sich ins Bewusstsein zu wollen, in welche Rolle bin ich hier gerade und mit welchem Ohr höre ich jetzt gerade.
Was ich auf jeden Fall nochmal schön fand, dass du es auch pointiert rausgestellt hattest, war, dass ich in verschiedenen Rollen auch verschiedene Zuhöraufgaben habe und nicht nur Sozialisation eine Rolle spielt, sondern auch, aus welcher Haltung heraus bin ich gerade da? Was wird von mir erwartet? An welcher Stelle? Wem höre ich denn überhaupt zu? Ich habe da noch reingebracht, ne? Wer wird überhaupt gehört? Ist da ein wichtiger Faktor. Wir sind jetzt hier alle weiß. Das Gespräch wäre vielleicht ganz anders verlaufen, wenn wir nicht weiß wären.
Ja. Das ist so die Frage, wer kann es sich leisten zu reden? Wer kann es sich leisten, nicht zu reden? Für wen ist es schwer zu reden und für wen ist es überhaupt wie schwer? Also zu schweigen und auf der anderen Seite dann zu schweigen. Also man kann das aufhören nach dem Zuhören. Das ist ganz spannend.
Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was ich total gut fand in dem Gespräch. Neben den Anekdoten, also ich bin immer noch bei der Psychologin und so, ich überlege, aber in diesem Kontext so dieses, was, warum fällt es uns manchmal uns, sage ich gerade, ne? Warum fällt es mir manchmal schwer, einfach zu sagen, ich kann gerade nicht zuhören oder um zuhören zu können, ist das, also da war ich gedanklich, das haben wir auch quasi angerissen im Gespräch bei, was transportiere ich da für eine Botschaft, wenn ich nicht will, dass ankommt, du bist mir gerade nicht wichtig genug, dass ich dir zuhöre, sondern wenn ich wirklich will, dass ankommt, ich kann gerade nicht.
Was ich auch noch mitnehme, ist auf jeden Fall, dass du auch verschiedene Modelle miteinander verknüpfst.
Ja.
Da auch angesprochen hattest, einmal GFK, also gewaltfreie Kommunikation, ganz viel von Schulz von Thun hast du noch mit reingebracht. Dann diese wunderbaren Karten. Vielen Dank, dass du die mitgebracht hast. Wir wussten nicht, was passiert. Wir haben einfach mal gedacht, wir hören dir mal zu, was du so mitbringst. Und ich würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, insgesamt noch zusammenzufassen, was du gerne möchtest, was die Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuschauerinnen mitnehmen sollen.
Mir wäre wichtig, irgendwie, wenn wir über Zuhören nachdenken, dass wir erstmal bei uns selber anfangen zu gucken. So, bevor wir anderen zuhören, haben wir eigene inneren Stimmen, die wir letztendlich mal kennenlernen können. Und ob es jetzt mit einem Schulz von Thun-Modell das innere Team ist, mit einem Thomas Jordan, mit seinen Kommunikationssperren, wie auch immer. Wir sind ganz, ganz viel und reichhaltig in uns drin. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal bei sich zu gucken, bevor man irgendwie jemand anders sagt, du bist jetzt das oder du bist jetzt das, dass man halt tatsächlich guckt für sich, wo bin ich in dem ganzen Spiel, was ist mein Anteil in dem Thema? Und das Zweite ist letztendlich, das kann man lernen. Wir haben die Frage vom Anfang war, wie wäre die Welt, wenn wir alles mündlich überliefern würden, anstelle schriftlich. Wir müssten zuhören, wir müssten nachfragen. Und wir als soziale Wesen, wir sollten halt dementsprechend uns auch wieder ein bisschen auf dieses aktive Zuhören. Das heißt, Zuhören ist nicht passiv, ich sitze da und konsumiere, sondern ich interessiere mich nach Hartmut Rosa Flücht, ich gehe in Resonanz oder so. Dementsprechend diese Sachen halt auch lernen. Und jeder Tag, jede Minute ist eine gute Minute, um anzufangen. Und vielleicht hat es da ja auch eine Inspiration gegeben hier in der kleinen Runde.
Sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, bessere Schlussworte kann niemand finden. Deswegen übernehme ich einfach genau das, wer von euch in Resonanz gegangen ist oder weiterhin gehen möchte, darf uns sehr, sehr gerne Kommentare hinterlassen. Heinz, mit dir kann man sich auch auf LinkedIn vernetzen, mindestens. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du eine Webseite hast. Da könnt ihr auch gerne in den Austausch gehen, würde ich behaupten.
Unten in den Kommentaren.
Was findet ihr da? Und wenn ihr ansonsten noch das Gefühl habt, ich möchte auch gern, dass mir zugehört wird, vielleicht habt ihr ein spannendes Thema, was auch hier reingehört. Danke, dass du da warst, Heinz. Und wir gehen jetzt woanders zuhören.
Ja.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.